Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und wie eigentlich immer freue ich mich heute über meine Gästin. Vor mir sitzt nämlich die Nina Gedicke, die Landesvorsitzende der Jusos Nordrhein-Westfalen.
Ja, hallo.
Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Landesvorsitzende, du bist wahrscheinlich eine Menge unterwegs, oder?
Ja gut, das ergibt sich so durchs Amt, ne? Also wir sind ja tatsächlich auch der größte Landesverband, den es bei den Jusos so im gesamten Bundesgebiet gibt. Und ich finde das eigentlich ganz schön immer, wenn man dann auch sehr viel von NRW sehen kann, weil man so durch die ganzen Kommunen durchtingelt.
Ich dachte ja schon, ihr seid nur noch online unterwegs und trefft euch irgendwie. Also du fährst tatsächlich... Du bist Zugfahrerin wahrscheinlich?
Ja, ich habe auch ein Auto, aber ich meine, es ist ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mit dem Zug unterwegs zu sein, aber ich habe auch ein Auto.
Mit dem Auto auch.
Das stimmt. Aber ich genieße das total, weil natürlich macht das einen Unterschied, ob ich mit den Leuten dann vor Ort auch nochmal ins Gespräch kommen kann. Und mir ist das auch wichtig. Natürlich könnte ich auch sagen, wir machen Veranstaltungen als NRW-Jusos, das dann meistens in Düsseldorf, dann kommen die Leute zu uns ins Landesbüro. Aber es ist einfach eine andere Atmosphäre, wenn ich in den Unterbezirk oder Kreisverband gehen kann und da dann eben mit den Jusos ins Gespräch komme.
Ja, das finde ich gut. Direkter Kontakt ist definitiv immer noch was anderes, als sich über den Bildschirm anschauen. Wir haben eben natürlich schon ein bisschen geplaudert, gesagt, dass du so ein Weltenbummler in NRW bist, kommst aus Bonn, hast in Münster studiert, lebst jetzt in Köln, also kennst irgendwie das Ruhrgebiet. Darum ist natürlich für uns hier spannend, wir sind das Ruhrgebiet. Ja. So. Wie denn so die Sicht von dir aufs Ruhrgebiet ist?
Also ich glaube, das kann man sehr gut in zwei verschiedenen Sichtweisen irgendwie für mich beantworten. Das eine ist natürlich die politische Sichtweise. Die NRW-Jusos, so, die existieren nicht ohne das Ruhrgebiet. Dass wir zum Beispiel eine besonders starke Prägung auf auch immer wieder die Frage hat, was macht Armut mit Menschen? Das ist unweigerlich damit verbunden, dass wir in der Metropole Ruhr hier eben unsere Leute haben, die auch in ihren Kommunen wissen, was es heißt, wenn die Kommune klamm ist, was es heißt, wenn das Jugendzentrum schließt. So. Und das ist etwas, was wir als NRW-Jusos auch immer wieder zum Beispiel auf die Bundesebene tragen und was unweigerlich damit verbunden ist, dass wir hier eben das Ruhrgebiet haben. Ja. Und das andere ist dann eben das Persönliche. Ich liebe es, im Ruhrgebiet unterwegs zu sein. Die Leute sind ehrlich, die Leute sind direkt. Und von daher, auch da genieße ich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, durch mein Amt auch das Ruhrgebiet die ganze Zeit auch zu sehen und da zu sein.
Das freut mich natürlich sehr zu hören und direkt um die Katze mal aus dem Sack zu lassen. Du bist ja auch Fan von
Herbert Grönemeyer. Yay. Ja, bester Mann.
Wir hatten früher mal eine Rubrik, jeder sollte irgendwie seinen Ruhrgebiet-Song nennen. Die haben wir dann eingestellt, weil uns die guten Songs zumindest irgendwann mal ausgegangen sind oder immer das Gleiche kam. Aber das wäre ja heute tatsächlich passend gewesen.
Absolut. Also wir haben ja tatsächlich auch in unserem Landesverband die Tradition, dass jedes Mal, wenn wir irgendwie auch abends im Abendbereich noch nach dem Bildungsprogramm irgendwie Zeit miteinander verbringen, dann wird erst um 12 Uhr die Internationale gesungen und dann kommt Bochum von Herbert Grönemeyer. Und das ist für mich persönlich als wirklich selbsternannter größter Herbert Grönemeyer-Fan auf dieser Welt, ist das wirklich immer ein ganz, ganz wichtiger Moment und dann steht man so mit allen aus dem Verband auf der Tanzfläche und alle liegen sich in den Armen und singen Bochum, es ist wunderschön, mir geht jedes Mal das Herz auf.
Tränen in den Augen.
Ja.
Mir kommen jetzt schon Tränchen in die Augen, ja. Jetzt, wo du hast so zwei Spannungsfelder gerade genannt, das finde ich eigentlich total spannend. Du hast gesagt, bei Ruhrgebiet war tatsächlich eines der ersten Worte, dass dir einfiel, Armut und klamme Kommunen. Und wir hier in der Verbandsversammlung bzw. im RVR kennen natürlich auch die andere Seite. Wir kennen auch das Spannungsfeld. Wir sind eine Region mit vielen Problemen, auch finanziellen Problemen, aber auch eine besondere Region, die ja auch besonders sich in die Zukunft gerade entwickelt. Wie siehst du so auch aus politischer Sicht die Chancen, die Möglichkeiten des Ruhrgebietes? Was magst du außer Herbert?
Naja, am Ende des Tages ist das Ruhrgebiet ja vor allem auch wahnsinnig viel Chance, wenn man mal auf industriepolitischer Sicht das Ganze betrachtet. Mhm. Und ich finde, es ist super, super wichtig, dass gerade in der aktuellen Situation, wo wir über Stellenabbau zum Beispiel bei Thyssen in der Stahlsparte sprechen, wo es ja auch nicht nur um dann Werke zum Beispiel in Duisburg geht, sondern so viel noch dranhängt in der ganzen Metropole und auch übers Ruhrgebiet hinaus, da ist mir eigentlich wichtig, dass auf der einen Seite gerade wir aufzeigen, was ist das für eine Krise, auch für eine existenzielle Sorge, aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass ist eigentlich, wenn wir diese Industrie erhalten, ist das der Garant fürs Ruhrgebiet tatsächlich auch die nicht nur wirtschaftliche Vielfältigkeit zu haben, sondern tatsächlich auch, dass diese ganze Metropole lebt und pulsiert so. Und ich glaube, das ist etwas wahnsinnig Schönes und Vielfältiges. Industriegeschichte in NRW ist unweigerlich mit dem Ruhrgebiet verbunden. Ja. Und dann ist das eben nicht einfach eine Geschichte von Krise, sondern ist das eine Geschichte, die meiner Ansicht nach ja tatsächlich irgendwie das verkörpert, was man bei uns in der Partei immer so schön nennt, irgendwie so auch Identitätsschaffen durch Arbeit. So. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch mit dem Ruhrgebiet da super positiv verbinde.
Da rennst du gerade bei mir offene Türen an. Wir haben ja diesen Slogan, grünste Industrieregion der Welt.
Ja.
Das ist ein großes Wort. Aber ich sag mal, was mir ganz persönlich daran so gefällt, ist vor allen Dingen auch Industrieregion. Mhm. Dass man wieder, wie du gerade sagst, Identität bewahrt und eben auch in die Zukunft führt. Das wird, findest du, von außen auch schon so wahrgenommen, weil einfach mal so reflektiert zwischen uns?
Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, wie man halt fragt, ne? Also ich nehme das so wahr, weil ich jetzt nicht nur durch den Verband oder mein parteiliches Engagement, ich meine, ich selber lebe nicht im Ruhrgebiet und komme auch nicht aus dem Ruhrgebiet, aber dadurch wahnsinnig viel Kontakt habe mit den Menschen vor Ort. Mhm. Aber natürlich ist mir auch klar, dass wenn wir jetzt mal rausgehen würden, außerhalb des Ruhrgebiets die Leute fragen, ja Mensch, wie sieht denn das eigentlich aus, Identitätsstiftende und Tradition von Arbeit und sowas im Ruhrgebiet, da würden jetzt sicherlich nicht alle unbedingt vielleicht positiven Blick drauf haben. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, weil genau das ist ja eine Krise, wenn Leute berechtigt irgendwie verärgert darüber sind, dass das, wofür sie einen Lebtag gearbeitet haben, zum Beispiel auch vielleicht sogar mehrere Generationen schon in der Familie, jetzt einfach so mir nichts, dir nichts weg ist. Und das ist ja das, was immer unter diesem Wort von Transformation auch wahninnig viele Ängste einfach bei den Leuten auslöst. Und ich verstehe das, weil wenn man ihnen irgendwie das Signal gibt, ja okay, das, was für dich identitätsstiftend ist, dass du zum Beispiel bei Thyssen arbeitest, so in der Stahl Sparte und nicht nur dann für deine eigene Familie hier tatsächlich ein auskömmliches Einkommen hast, sondern einen Wert an sich in dem, was du da machst, auch empfindest und weißt, du machst was Gutes für deine Region auch. Und die Leute dann sagen, nee, das ist nichts mehr wert. Das ist ja eine unheimliche Verletzungserfahrung.
Ja, sehe ich genauso. Man merkt so ein bisschen, ich habe auf meinem schlauen Zettel stehen, da muss ich einfach mal sowohl Luis als auch Michael danken, dass die mich schon auch immer vorher so ein bisschen briefen, dass du Jugendbildungsreferentin des DGB NRW bist.
Ja, das ist richtig.
Das ist natürlich heute so eine Verbindung, Juso-Landesvorsitzende, DGB, die, wie ich finde, fast zu selten vorkommt. Wie ist so das Spannungsfeld Gewerkschaften, Sozialdemokratie?
Naja, also erstmal, der DGW ist ja überparteilich, das ist ja eine gute Sache.
Natürlich.
Das ist im Sinne der Einheitsgewerkschaft auch ganz wichtig und deshalb ist natürlich für mich auch irgendwie klar, dass was ich da beruflich mache, natürlich bin ich geprägt von dem, auch was ich politisches Engagement irgendwie aus dem Verband kenne, auf jeden Fall, aber der DGB, der steht für mich auch außerhalb irgendwie dieses Bündnisverhältnisses zu einer Sozialdemokratie, weil ich da tatsächlich auch erkenne, und das merke ich zum Beispiel auch, seit ich Landesvorsitzende bin, in der Bündnisarbeit, dass, glaube ich, eine Sozialdemokratie sich zu lange darauf verlassen hat, einfach logischer Partner der Gewerkschaften zu sein. Mhm. So, und da hat man sich, glaube ich, einfach auf Dinge berufen, um die man sich nicht mehr kümmern wollte. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir deshalb auch als Sozialdemokratie, aber auch wir Jusos zum Beispiel in NRW, deshalb auch die gewerkschaftliche Bündnisarbeit nochmal anders verstehen. Das ist nämlich kein Selbstzweck. Da geht es nicht einfach darum, dass wir jetzt sagen, oh, ich kann jetzt am Ende ein nettes Sharepick auf Social Media hochladen. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, wir waren mal da und es ist irgendwie alles gut. Das bringt halt nichts so.
Wir sind natürlich in unserer Stellung, wir theoretisieren ja auch ganz gerne.
Ja.
Mal, ne? So. Und wir hatten den Hakan Kotsch von HKM in der Verbandsversammlung. Mhm. Und das hat mich fast zu Tränen gerührt, mit welcher Kraft dieser junge Mann hier eine Rede gehalten hat. Und trotzdem hat er es auch nicht versäumt zu sagen, ja, wir brauchen auch eine grüne Transformation. Mhm. Trotzdem da mal so an dich auch die Frage, die ja da ein bisschen mehr Einblick hat, kommt das tatsächlich an oder müssen wir da noch ein bisschen Kernarbeit leisten, dass auch klar ist, dass in dieser grünen Transformation auch Industrialisierung drinsteckt?
Naja, ich glaube ehrlicherweise, dass die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass es offensichtlich noch nicht an entscheidender Stelle halt ankommt, weil wenn wir uns zum Beispiel auch als Politik hinstellen und immer was von der grünen Transformation sprechen, aber am Ende des Tages wir jetzt sehen, dass die ganze Stahlsparte in NRW und da hängen so viele tausende Arbeitsplätze dran, eingestampft werden soll aus Profitinteressen und wirklich einem Missmanagement von einem Herr Lopez, so, dann ist ja offensichtlich, dass da die EntscheiderInnen auf Arbeitgeberseite nicht dran glauben, dass es auch eine grüne Transformation gibt, an der Industrieplätze, Arbeitsplätze hängen hier in NRW so. Mhm. Und da muss man sich, glaube ich, auch als Politik an die Nase fassen, was ist da irgendwie passiert. Und von daher, glaube ich, ist da noch einiges zu tun.
Das ist war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage, aber das wäre meine nächste Frage gewesen, deswegen können wir es jetzt rumdrehen.
Ja.
Weil ich erstmal, du hast ja dann auch schon mit Leuten vor Ort zu tun. Wie kommt das denn bei den Mitarbeitern an? Wie kommt das denn bei denen an, die tatsächlich in der Industrie arbeiten?
Ja, also erstmal, ich will mir natürlich nicht anmaßen, dass ich das eins zu eins nachvollziehen kann, weil ich nicht in der Situation bin.
Nein,
aber wenn ich
so deine Einschätzung.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Stahlgipfel, da hat ja die IG Metall und auch die IG Metall Jugend eine große Demo organisiert, da war ich dann vor Ort und habe auch versucht, ein bisschen vor allem auch mit der Jugend ins Gespräch zu kommen. Mhm. So. Und es ist ganz klar, dass das Nummer eins Problem tatsächlich auch die Zukunftsängste sind. So. Und dass die Leute einem da erzählen, und da sind wir wie bei dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, das ist für mich auch nicht irgendeine Arbeit, sondern es bedeutet mir etwas, hier Azubi zu sein, hier junge ArbeitnehmerInnen zu sein. So. Und Herr Lopez als irgendwie Vertreter der Arbeitgeberseite, den interessiert das offensichtlich gar nicht. Für den bin ich nur eine Zahl. Mhm. Und von daher habe ich schon die Wahrnehmung aus den Gesprächen, die ich da so führe bei solchen Momenten, wo ich dabei sein darf, dass wahnsinnig tiefe Frustration sitzt, so, und vor allem auch ein großes, großes Fragezeichen, wie es eigentlich sein kann, dass diese KollegInnen sich eben nicht nur um sich selber kümmern, sondern wie gesagt mit ihren Arbeitsplätzen, mit ihrer Industrie, eine ganze Region und auch über NRW hinaus wirtschaftliche Stabilität halt fördern und auch für eine grüne Transformation ja einstehen. Also die ArbeitnehmerInnenseite seit Jahren bei Thyssen setzt sich dafür ein, dass die Stahlsparte in NRW grün wird. Mhm. So, aber halt im Sinne von Erhalt von Arbeitsplätzen.
Ja.
Und dass man da auf der anderen Seite, auf der Arbeitgeberseite offensichtlich so gar keine Antwort und Fantasie hat, sondern sagt, naja gut, die Lösung ist jetzt halt, dass wir 11.000 Arbeitsplätze streichen. Mhm. Ich finde da nur logisch, dass da Frustration bei den Leuten auch herrscht.
Mhm. Ich habe dich ja, oder wir haben dich ja nicht eingeladen als Gewerkschaftssprecherin.
Yeah, das bin ich ja auch nicht.
Sondern als Juso-Landesvorsitzende. Übertragen wir das jetzt mal auf unsere Partei. Mhm. Haben wir da in unserer Partei deines Empfindens nach die richtigen Antworten oder die richtige Ansprache? Oder können wir da vielleicht auch nochmal einen Zahn zulegen?
Na, ich glaube, man muss sich schon auch als Partei irgendwie vor Augen führen, dass der eigene Selbstanspruch, nämlich auch die Leute mitzunehmen, über die wir reden, an manchen Stellen schon da scheitert, wenn ich in die Mitgliedschaft halt reinschaue. So. Und da kann ich jetzt auch mal meinen eigenen Verband irgendwie vorne anführen, damit man nicht immer nur auf andere schaut. Wir Jusos haben den Anspruch zu sagen, okay, wir kommen aus der ArbeiterInnenbewegung und wir wollen zum Beispiel auch für die Interessen von Azubis einstehen. Wir sind ein wahnsinnig akademisch geprägter Verband. So, das ist einfach eine Realität und ich glaube, es wäre unehrlich, da nicht offen drüber zu reden und das auch als Problem anzusehen.
Danke, sonst hätte ich das jetzt auch vorsichtig erwähnt.
Ja, das muss man nicht vorsichtig erwähnen.
Akademisch
ist ja so.
Geprägt sind, ja. Ja, und damit natürlich auch so einen gewissen Abstand vielleicht zu denen haben, die tatsächlich da am Fließband stehen oder die Amazon-Pakete austragen.
Ja.
Aber so eure junge Idee, wie kommen wir da wieder ran? Weil das sind genau auch Leute, Menschen mit Familien, mit Kindern, mit Problemen, die zwei, drei solcher üblen Jobs machen müssen vielleicht. Wie finden wir da wieder eine bessere Ansprache?
Na, ich glaube, das eine ist auch die eigenen Strukturen zu überdenken. Wie einfach ist es eigentlich möglich, für junge ArbeitnehmerInnen oder Azubis an politischen Strukturen teilzuhaben? Mhm. So, und wenn ich eben sage, naja, Teilhabe bedeutet, dass ich bei jeder Veranstaltung dabei sein kann, ansonsten werde ich auch nichts, so, dann bedeutet das halt für Azubis, die im Schichtsystem sind, naja gut, es ist einfach nicht so einfach möglich, unter der Woche durchs halbe Bundesland zu fahren, um zu irgendeiner Juso-Veranstaltung oder sowas zu kommen und da mal bei einer Debatte dabei zu sein. So, und da sind wir jetzt noch gar nicht bei der Frage, habe ich vielleicht auch noch Kinder zu Hause, um die ich mich kümmern muss, sondern erstmal nur auf diese Arbeitsperspektive. Und das ist das eine, also Strukturen überdenken und da auch verändern, damit Partizipation einfach leichter möglich ist für unterschiedliche Lebensrealitäten. Mhm. Und das zweite ist die inhaltliche Perspektive. Und da haben wir jetzt als NRW-Jusos zum Beispiel, dass wir sagen, unser inhaltlicher Schwerpunkt, den wir für die nächsten 2 Jahre festgelegt haben, das ist der Themenschwerpunkt Arbeit. Mhm. Und zwar genau aus dem Grund, dass wir sagen, immer mehr junge Menschen, nicht nur in NRW, aber gerade in NRW, stehen vor tatsächlich existenziell bedrohender Armut, ob das im Studium ist, ob das Azubis sind, bei denen auch das Einkommen nicht reicht, die zum Beispiel nicht von zu Hause ausziehen können während der Ausbildung, obwohl sie das unbedingt wollen, so, was ja auch verständlich ist. Wir haben bröckelnde Berufsschulen und wie gesagt immer mehr Armut. Und da dann halt eben zu sagen, okay, das sind alles Themen, die unweigerlich mit arbeitspolitischen Fragen einhergehen. Und deshalb haben wir gesagt, das ist der Schwerpunkt, damit wir auch inhaltlich da ein bisschen vorankommen.
Wie können wir das als Partei? Ich meine, wir sitzen ja am Tisch, sind wir mal ehrlich, eher Multifunktionäre. Mhm. Und wir kennen alle die Sitzungen, auf die wir fahren, die uns ja schon manchmal schwerfallen. So. wie kriegen wir das hin? Jetzt vielleicht eine ganz doofe Frage. Bist du noch irgendwie im Ortsverein aktiv? Geht das überhaupt noch? Hast du noch so Bindung zu dem, als Landesvorsitzende? Ja. Würde ich jetzt auch entschuldigen, wenn das nicht so wäre.
Naja, zum Glück entschuldigst du mir das. Also ich bin aktuell in meinem Ortsverein leider nicht sehr aktiv, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Es ist aber so, dass ich tatsächlich, bevor ich bei den Jusos war, war ich parteilich aktiv. Also ich bin damals, als ich eingetreten bin in die Partei, habe ich noch in Bonn gewohnt und da sind wir wieder Stichwort, was ist eigentlich dieser Verband? Ich habe damals noch nicht studiert und ich dachte, die Jusos sind nur für Studis und bin deshalb da nicht hingegangen, weil ich dachte, die sind ja gar nicht für mich. Ja. Bin dann tatsächlich, als ich für mein Studium nach Münster gezogen bin, fand ich das aber auch erstmal so abschreckend, weil ich dachte, um Gottes Willen, da sind zwar ganz viele junge Menschen, aber die wissen alle schon so viel, was weiß ich denn eigentlich? Und habe mich da nicht so richtig erstmal hingetraut und bin dann aber von Leuten aus der Partei angesprochen worden, beim Ortsverein einfach mal vorbeizugucken. Mhm. Und das war für mich voll der Glücksgriff, weil ich in meinem Ortsverein in Münster tatsächlich super viele tolle Leute getroffen habe, die genau die Themen bewegt haben, die mich damals auch zum Beispiel zu meinem Eintritt bewegt haben, nämlich der Rechtsruck. Ich bin kurz nach der ersten Wahl von Donald Trump als US-Präsidenten eingetreten. Das war für mich ein wahnsinniger Politisierungsmoment. Ja. Und war dann erst in meinem Ortsverein, bin dann tatsächlich auch in den Unterbezirksvorstand der SPD Münster gewählt worden, war da zuletzt dann auch stellvertretende Parteivorsitzende in Münster. Also ich bin schon auch erst bei der SPD gewesen und deshalb ist es für mich auch immer wichtig zu sagen, ich bin nicht nur Juso, ich mache da gerade von ehrenamtlichen Perspektiven habe ich das als Hauptfokus. Ist natürlich eine große Aufgabe, so Landesvorsitz zu machen, aber die Partei bedeutet mir was und ich habe mich ja immer gerne eingebracht.
Ja, ich habe gerade so eine Vorstellung, weil ich kenne das, wenn in so einem Ortsverein in meiner Heimatstadt eine junge, intelligente Frau wie du auftaucht, dann reißen sich alle um die. So, dass endlich mal jemand, der jünger ist.
Ja, so, gut, da muss man sagen.
Er muss dann plötzlich jede Aufgabe übernehmen.
Ja, das ging aber sogar noch, weil mein Ortsverein in Münster, also ich habe damals noch relativ innenstädtisch gewohnt und mein Ortsverein super, super jung damals auch war. Also da war die einzige junge Person, die da aufgetaucht ist. Deshalb war ich da jetzt nicht so ein Orchideenphänomen, wie man so schön sagt, sondern da waren schon mehr auch junge Leute.
Ja. Ja, also unsere Partei ist relativ alt und ich frage mich gerade, du hast die Berufsschulen genannt und eben schon auch, das ist ja das Thema, um das es sich so die letzten 5 Minuten dreht, wie wir wieder eine Ansprache finden, auch thematisch eine Ansprache finden, dass die, ich wohne direkt an der Berufsschule, so, ich gehe da immer durch und sehe diese tollen jungen Leute, die alle auch was aus sich machen wollen, die versuchen ihr Fachabitur oder Abitur zu machen, noch zu studieren, aber ich sehe nicht so den zündenden Funken, dass ich da jetzt hingehen könnte und sagen, engagiert euch doch mal politisch. Mhm. Dann sagen die alle, wann denn? Wie soll man das denn noch machen? Und abends setze ich mich lieber irgendwo hin, rauche eine Shisha und habe meine Ruhe. Das ist so, wie können wir da wieder, und das muss ich dich fragen, weil du Juso-Vorsitzender bist, wie können wir da vielleicht wieder so einen Zündfunken hinbekommen? Weil ich erinnere mich, in meiner Jugend waren mehr politisiert. Das war so die Zeit der Ostermärsche. Mhm. Und natürlich war das jetzt nicht nur politisch, sondern da wurde auch Bierchen getrunken und da hatte man auch Spaß und da hat man auch Stoppbock gehört und Herbert Grönemeyer. und es war ja auch so ein geselliges Element. Aber da haben wir uns irgendwie so, wo kann man da nochmal reinstechen?
Naja, also ich würde schon sagen, dass wir gerade eine unheimlich politisierte junge Generation haben. Ah. So. Also und zwar egal, wo ich das jetzt in NRW sehe, so und nicht nur die Leute, die jetzt bei uns zum Beispiel als NRW-Jusos auftauchen, sondern wenn wir zum Beispiel auch irgendwie auf der Straße zu unterschiedlichen Themen unterwegs sind, ich nehme schon wahr, dass die junge Generation wahnsinnig politisiert ist. Das Problem ist aber, dass wir auf der einen Seite Lebensrealitäten haben, die den Leuten unheimlich erschweren, überhaupt zu erkennen, was habe ich für Möglichkeiten, mich einzubringen. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch einen Vertrauensverlust. So, und den muss man auch ernst nehmen. Ja. Ich meine, wir haben bei einem anderen politischen Jugendverband einer linken Partei in Deutschland vor kurzem erst gesehen, was passiert, wenn sich selbst aus einem politischen Jugendverband höchste FunktionärInnen zurückziehen und das begründen mit einem massivsten Vertrauensverlust in die eigene Partei. Und jetzt kann man davon halten, was man will, aber am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir schon hinschauen, wenn selbst Leute, die teilweise 7 bis 10 Jahre in hoher Funktion für eine Partei, für einen Jugendverband waren und sagen, ich nehme davon jetzt Abstand, weil ich das Grundvertrauen verloren habe, dass wir was verändern können, so, dann ist das erstmal ein Alarmsignal für mich. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich wahrnehme, wenn man mit jungen Menschen außerhalb auch des Verbandes der Partei ins Gespräch kommt, dass sie immer wieder sagen, das klingt ja alles schön, diese Forderung, aber wann ändert sich denn wirklich was? Ich habe nicht den Eindruck, dass man damit durchdringen kann. So, und da müssen wir auch, im Hinblick auf die eigene Partei, glaube ich, uns ernsthaft mal die Frage stellen, wo gelingt es uns eigentlich wirklich noch, den Leuten zu signalisieren, ja, es macht einen Unterschied, dass du hier bist. Sei das im Ortsverein, sei das in einer Arbeitsgemeinschaft wie bei uns Jusos, wo es ja auch noch andere Möglichkeiten gäbe, so, sei das im Unterbezirk, im Kreisverband, so. Da geht es, glaube ich, schon wieder um die Vertrauen, um das Vertrauen. Vertrauensfrage ist gerade zu diesen Zeiten ein belastetes Wort, aber.
Ja. Ja, nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wobei mir gerade eine Frage durch den Kopf spukt, habt ihr Verbindung zur AG 60 Plus?
Ja, also wir haben
Verbindung. Wie läuft da? Weil das ist tatsächlich natürlich auch nochmal eine große Nummer in NRW.
Klar.
Wie läuft das zwischen euch?
Ja, also wir haben grundsätzlich erstmal als Vorsitzende von den ganzen Arbeitsgemeinschaften innerhalb der NRW-SPD connectet man sich immer wieder und wir sitzen ja zum Beispiel auch alle im Landesvorstand der NRW-SPD. Also die Vorsitzenden aus den Arbeitsgemeinschaften, wenn es Doppelspitzen sind, immer jeweils eine Person, aber sitzt immer mindestens eine Person eben mit im Landesvorstand, wo man sich zum Beispiel auch begegnet und es gibt auch immer wieder Themen, wo wir zusammenarbeiten können. Wir haben zum Beispiel mit mehreren Arbeitsgemeinschaften zusammen zum letzten Landesparteitag vor gut 2 Jahren oder 1,5 Jahren einen gemeinsamen Antrag gestellt im Bereich Asyl und Migration, so, wo das Arbeitsgemeinschaft übergreifend war, diese Zusammenarbeit. Oder mit der AG 60 Plus zur Frage, was heißt eigentlich Generationengerechtigkeit und wie blicken wir deshalb auch auf die Schuldenbremse? So, da haben wir eine große Einigkeit mit der AG 60 Plus und das die Zusammenarbeit auch gut aus meiner Perspektive.
Was mich erstmal sehr freut, weil ich in der AG 60 Plus wirklich sehr, 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 sehr gute Leute kenne.
Ja.
Was mich vielleicht, du hast eben, was ich sehr, sehr schön fand, gesagt, du vergisst auch nicht, dass du SPD-Mitglied bist.
Ja.
Das ist ja in unserer Partei ein bisschen komisch, dass man irgendwie unter 35 so auf jeden Fall Juso ist, ob man will oder nicht.
Ja.
So, je nachdem, wie man sich engagiert. Mal so ein bisschen auch in Anbetracht der Zeit, du hast gerade gesagt, Vertrauensfrage und wir sind ja nur in bewegten Zeiten. Wer so dein jetzt ein bisschen träumerisch, wie wäre so deine Zukunftsperspektive? Was ist so dein Wunsch für die Zukunft? Ich habe ja auf dem Zettel stehen, Wunsch für die zweite Amtszeit. Das finde ich jetzt zu wenig träumerisch.
Ja.
Sondern wie ist so dein das, was sich in der Gesellschaft vielleicht verändern muss oder politisch, wie ist so deine Wunschvorstellung?
Meine Wunschvorstellung wäre erst einmal, dass wenn ich es mir backen könnte, dann würde ich AntidemokratInnen und Faschisten aus dem Parlament haben wollen, und zwar aus jedem Parlament. Das wäre Punkt Nummer 1. Und das zweite wäre, gerade auch aus einer jungpolitischen Sicht, dass ich nicht umhin komme, mir Gedanken zu machen über die wirklich desolate wirtschaftliche Situation und Frage von Investitionen. So, weil wenn wir da einen Christian Lindner haben, der nicht nur offensichtlich Lust hat, Regierungskoalitionen auseinander zu kegeln, sondern der auch Lust hat, immer eine Generationengerechtigkeit daran festzumachen, dass man irgendwie jungen Leuten keine Schulden übergeben möchte und sowas. Aber gleichzeitig haben wir, wie gesagt, die Schulen, die über den Leuten zusammenbrechen. Wir haben Berufsschulen, die überhaupt nicht mehr up-to-date sind in ihrer Ausstattung, wo auch das tatsächlich Auswirkungen hat auf die Qualität der Ausbildung in der Schule, oder wir auf dem Wohnungsmarkt sehen, die Leute finden keine Wohnung mehr. Das sind alles Fragen, die unmittelbar damit zusammenhängen, was möchte der Staat eigentlich an der akuten Infrastruktur und an Zukunftsthemen auffangen. Und deshalb würde ich sagen, Schuldenbremse abschaffen, das wäre auch noch was ganz Konkretes.
Schuldenbremse abschaffen will ich sofort mit dabei. Da oute ich mich dann auch mal, weil wir müssen in die Zukunft investieren, egal in welchem Bereich.
Ja.
Und wer nicht investiert, der hat keine Zukunft. Das ist
ja.
da mache ich schon einen Punkt. Was mir dabei so ein bisschen durch den Kopf geht, ist so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal der SPD, wo immer gesucht wird. Aber ich finde, das haben wir doch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast gerade Lindner genannt. Ich habe ein YouTube-Interview mit einem deutschen Unternehmer letztens gehört, den alle kennen, der so eine Wäschefirma hat und immer ganz gerne bei YouTube auftaucht oder in den Medien. Es war gar nicht so schlimm. Ich habe schon schlimmere Sachen von ihm gehört. aber er sagte, und das fand ich so bezeichnend, dass ihm ging es natürlich um die FDP, dass da so viele die Hoffnung gehabt hätten, sie wählen die und bekommen da etwas für. Mhm. Und ich glaube, das ist okay, dass dieser Mann das sagt, weil ich glaube, viele denken so, dass sie etwas wählen, um dafür etwas zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Sozialdemokratie, dass wir gewählt werden, um für andere etwas zu tun. So,
yeah.
Und so, das ist das, dieser Kern des sozialen Gedankens, dass wir Politik machen, um den Schwächeren zu helfen, vielleicht auch aus einer mittlerweile akademischen Situation, das muss man vielleicht auch so sehen, aber wir sind dazu da, dass Gerechtigkeit herrscht. Ich wollte das, glaube ich, hier einfach nur nochmal sagen, weil du mich gerade so ein bisschen motiviert hast, in diese Richtung zu gehen. Also finde ich ganz, ganz wichtig. Und über die Faschisten mag ich ehrlich gesagt noch nicht mal mehr sprechen.
Ja.
Die reden wir nämlich viel zu groß. Die tauchen ja auf jeder YouTube-Kachel irgendwie auf. Die sollten am besten in der Versenkung verschwinden.
Auch
das muss ich mal loswerden.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und ich möchte ja nur noch ergänzen, auch mit Faschisten redet man nicht. Dann kann man ja sehr gut den Satz ergänzen mit über sie und mit ihnen redet man nicht. Dann haben wir eine gute Sache draus.
Sehr gut, sehr gut. Hast du noch irgendwas für die Zukunft? Wir sind in der Weihnachtszeit. Hast du noch gute Wünsche für die Welt?
Dann
kannst du sie hier loswerden, weil bei der Reichweite, die wir haben, erreichst du jeden.
Ja, eine Sache, wenn ich mich tatsächlich um mein persönliches Herzensthema, dann beschäftige ich mich immer sehr, sehr gerne mit Gleichstellungsthemen und Feminismus. Und eine Sache, die mich da gerade sehr, sehr umtreibt, ist, wir hatten vor kurzem den 25.11., das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und jedes Jahr aufs Neue, an diesem Tag, werden Zahlen veröffentlicht, wie viele Frauen tatsächlich aufgrund ihres Geschlechts ermordet werden, wie hoch die Partnerschaftsgewalt ist und mich ärgert immer sehr, dass dann irgendwie alle schockierte Gesichter aufsetzen, so tun, als wäre das was sehr Überraschendes. So. Und das ist es leider nicht, sondern wir haben seit Jahren einen Trend, der immer weiter nach oben geht. Mittlerweile stirbt fast jeden Tag in Deutschland eine Frau, weil ihr Partner oder Ex-Partner sie umbringt. Noch viel häufiger versuchen Männer das. Mhm. Und wenn ich dann überlege, seit 10 Jahren hat Deutschland die sogenannte Istanbul-Konvention ratifiziert. Das ist ein Schlüssel, der vorgibt, wie viele Plätze in Schutzeinrichtungen es zum Beispiel braucht. Ja. Und nichts passiert. Ja. Das macht mich richtig wütend. Deshalb, wenn ich mir eine Sache zu Weihnachten noch wünschen dürfte, dann wäre es die Ausfinanzierung von Frauenhäusern so, weil das am Ende Leben rettet.
Dem Wunsch schließe ich mich an, zumal Todesfälle ja nur die Spitze des Eisberges sind. Andere körperliche Gewalt, aber auch seelische Gewalt. Dann haben wir nicht nur ein Eisberg, dann haben wir ein Gebirge.
Ja.
Das muss dringend ein Ende haben und vor allen Dingen muss für Schutz gesorgt werden. Ganz dringend. Also dem Wunsch schließe ich mich tatsächlich deutlich an. Jetzt werden schon Zettel gezeigt.
Und so lange geredet.
Nein, wunderbar. Ich finde, wir haben einen schönen Bogen. Das Schlimme für mich ist, du hast so viele interessante Themen angesprochen. Aber ich glaube, um dich jetzt mal kennenzulernen und ein bisschen kennenzulernen, was die Jusos machen, wie so deine Sicht der Dinge ist, haben wir jetzt die wichtigen Themen gestrichen. Aber dich würde ich tatsächlich gerne noch ein paar Mal einladen.
Ja, sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
Und dann können wir gerne auch mal einzelne Themen vielleicht ein bisschen intensiver besprechen. Was machst du jetzt Weihnachten?
Ach, Weihnachten wird meine Schwester aus Berlin mich besuchen kommen und dann werden wir uns ein ganz ruhiges Fest machen mit der Katze zu Hause und es wird ganz wunderbar.
Sehr schön. Ich habe eine Katzenallergie, aber viel Spaß.
Ja gut, das tut mir leid.
Mir auch. Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf. Wir müssen jetzt ja irgendwie Wahlkampf und so ein Gedöns machen. Trotzdem ruh dich mal aus zwischen den Jahren und dann können wir ab dem neuen Jahr gestärkt wieder in unsere Aktivitäten gehen.
So ist es. Vielen Dank dir. Ich hoffe, du kommst auch ins gute neue Jahr.
Ich werde es versuchen. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.